Guten Morgen, es ist Samstag, der 20. Juni 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für den Souverän. Den Podcast für alle knapp 90 Millionen von Ihnen. Mein Name bleibt überall Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte kennt ihr, die nämlich um den wirklich, wirklich ganz ehrlich allerkleinsten Teil eures hart verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat noch immer keine relevanten Werbeeinnahmen und er hat auch keine Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich wähle mein bevorzugtes Studio Zypern, in dem mir gegenüber der Finanzpodcaster und Ex-Bankenboss Hermann der Banker sitzen, aus ihren Kärntner Alpen zugeschaltet, tief in euren und in meinem Herzen verankert, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Na, seid ihr schon hitzegeschädigt?
Ja, Es geht eigentlich, oder? Also ich finde, es ist gerade gut auszuhalten, Hermann, oder?
Es ist einwandfrei, genauso wie das Leben sein soll.
Ja, aber dann gut, dass ihr nicht in Deutschland seid. Da ist nämlich über 30 Grad soll es da werden. Und da sind die alle völlig verrückt, ja. Gestern in der, oder vorgestern in der Tagesschau so ein Bericht, oh Gott, die armen Kinder. Und Kinder sind so vulnerabel bei Hitze und so weiter. Also was sie vergessen haben, dass sie denen vor 5 Jahren noch irgendwie einen Latz ums Maul getan haben. Da war es relativ wurscht, wie warm es die Kinder da hatten. Also es ist, was hier läuft, gruselig.
Ja, das
bleibt bloß, wo ihr seid.
Hier gibt es auch, habe ich festgestellt, nirgendwo Hitzeschutzpläne. Also egal, wo man hier ist, nein, sie hängen nicht aus, sie liegen, es gibt auch keine Cool-Down-Areas und jedem ist es egal. Ja, gut. Wichtig diese Woche ist, bevor wir in die Nachrichtenwoche starten, unbedingt die zunehmende EU-Arbeit in Richtung Trusted News. Ihr habt sicherlich auch mitbekommen, Trusted News ist in aller Munde, denn unsere EU-Führerin Uschi von der Lügen und ihre angeschlossenen Reichsdurchstellungsinstanzen wollen dafür sorgen, dass ihr da draußen nicht mehr mit solchen Fake News schleudern, wie Frau Pederastowitsch oder Herrn Brandenburg belästigt werdet, sondern nur noch von amtlich lizenzierten Staatsquellen Nachrichten bekommt, denen ihr traut. Da stehen wir nicht auf den Listen drauf und ich habe mich jetzt gefragt, Milena und Hermann, wem, und das meine ich ganz ernst, ja, das ohne jede Ironie, wem traut ihr eigentlich noch da draußen von den vielen Nachrichtenquellen? Welchem Kollegen, welcher Kollegin, welcher Quelle habt ihr tatsächlich gute Erfahrungen gemacht? Plaudert doch mal aus eurem Repertoire sozusagen oder gebt ein bisschen Preis von euren Quellen. Ein oder zwei Kollegen, wo ihr sagt, wenn ich die lese, da gehe ich mal davon aus, da hat jemand sich die Mühe gemacht zu gucken, was er da schreibt oder berichtet. Das ist vielleicht auch ein Tipp für jeden da draußen, der die noch nicht kennt, Milena. Hast du ein oder zwei Sachen, wo du sagst, das ist noch einer, der handwerklich sauber vorgeht?
Da gibt es einige. Also man kann es ja, ich meine, Fehler passieren jedem und klar, irgendwie immer mal. Ne?
Ja.
Aber man kann ja über die Zeit, sieht man ja, wie oft dort Fehler passieren und ob irgendwas gut recherchiert ist und so. Ja? Mhm. Und wie sehr man sich da bemüht, auch irgendwie am Ball zu bleiben. Also man kann da, also in Sachen Wirtschaft finde ich bei X Emanuel Böminghaus gut, ja. Da schaue ich gerne, der hat immer sehr viele Infos, die er immer mit Quellen auch belegt und so weiter. Hm. Da geht es meistens um den Absturz der deutschen Wirtschaft.
Das ist nicht schwer zu belegen.
Da ist er sehr interessant. Ja. Nee, aber es gibt aber ansonsten viele Kollegen, aber auch so Medien wie Apollo News. Na, man muss halt einordnen können. Hm. Man muss wissen, wo stehen die politisch. Und dann muss man vielleicht Abstriche machen. Aber grundsätzlich halte ich nichts von hundertprozentig einseitigem Vertrauen.
Nein.
Sondern manche haben natürlich einen kleinen Vertrauensvorschuss, aber ich schaue dann immer noch auf allen Seiten und versuche dann, mir so viel Informationen wie möglich herbeizuschaffen. Also es ist heute nicht mehr so einfach, sich zu informieren.
Nee, in der Tat. Hermann, wie sieht's bei dir aus? Welche Quellen hast du, denen du tatsächlich noch vertraust?
Ja, die Tagesschau, und genau davon nehme ich das Gegenteil. Also von daher, was immer die mir erzählen.
Und Marcel Fratscher, genau.
Und Marcel Fratscher, genau. Und dann gibt es noch als Journalist getarnt Thilo Jung. Also von daher, nee, aber ganz ehrlich, herausgetan für mich die letzten Monate, wer mich da begleitet, auch ein bisschen im Dialog mit Russland, ist Patrick Barb. Gegen den Strom finde ich hervorragend, höre ich jede Woche, genauso wie deinen Podcast, Milena. Muss natürlich hier auch auch mal kurz einstreuen, was du für wirklich hochqualitative Gespräche hast. Und das ist schon für mich ein großer Grund, in diese Richtung zu gehen. Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind zum freien Journalismus gekommen sozusagen. Ich war eigentlich eher ein unpolitischer Mensch, bevor man dann gedacht hat, man kann das alles umdrehen und man kann mit Notching arbeiten. Flavio von Witzleben hat sehr gute Beiträge. Das sind so die Leute, die ich mir regelmäßig anschaue. Emanuel Böminghaus habe ich persönlich getroffen. Mit dem saß ich schon 2-3 Mal am Kudamm. Also von daher, ich probiere auch die Leute persönlich zu treffen, weil für mich diese Persönlichkeit durch nichts ersetzt werden kann. Was ich da auch fühle, ob da auf der anderen Seite was ehrlich ist. Politik mit Kopf, Maurice Clark, ist einer derjenigen, den ich die letzten Wochen sehr regelmäßig sehe und auch unterstütze, wohnt noch in Berlin, zieht jetzt in die Schweiz und ist ehemaliger Bundestagsangestellter. Und das heißt natürlich, dass der sich sehr, sehr gut auskennt. Und das sind so meine Leitplanken, würde ich mal sagen. Hm.
Nun habt ihr natürlich alle
ein großen... Uso für Hermann, bitte.
Ein Uso, jawohl. Ich gieße ein, warte, ich mache einen langen Arm und gieße ihm ein. Du habt ihr natürlich was alle genannt. Bleibt mir natürlich noch der eine Grand Seigneur Henning Rosenbusch, den zu nennen. Denn was Henning schreibt, das kann man in der Regel dann direkt so glauben. Ich glaube mittlerweile auch gar nichts mehr. Ich gucke dann auch immer noch mal nach, nicht weil ich etwa Henning misstrauen würde, aber um nochmal zu gucken, ob es noch irgendwelche anderen Randgeschichten gibt. Aber in der, natürlich, ja, blind glauben natürlich, tut man gar nichts, das ist klar, das ist ja der Beruf, aber es gibt natürlich welche, wo man davon ausgeht, das wird eh alles stimmen, wo man aus Reflex dann nochmal irgendwo gegenliest. Ja. Und da haben wir glaube ich, alle genannt, die wir gegenseitig
auch unterschreiben. Nee, haben wir nicht. Nee? Ich muss auch noch sagen, es kommt ja auch drauf an, worum es geht. Zum Beispiel in Sachen Nahost finde ich Michael Lüders immer eine sehr gute Informationsquelle, man muss halt auch immer wissen, woher kommen die Leute, wo stehen die Leute, Deswegen, also viele sagen ja, also News hat Michael Lüders schon mal den Antisemiten des Monats genannt. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, aber man muss sich ja auf allen Seiten informieren und man muss alle Perspektiven sehen, sonst kann man sich ja überhaupt keine eigene Meinung machen.
Ja, natürlich haben wir, das ist völlig richtig, wir haben nicht alle genannt, ich meine, wir haben jetzt alle genannt,
nein, die können dagegen, wir gar nicht.
Geht gar nicht, die man gegenseitig unterschreiben kann, so, das war meine Gedankenfigur dabei. Vielleicht war der eine oder andere dabei, den ihr auch noch nicht auf der Liste hattet, wahrscheinlich dann aber schon. Macht auf jeden Fall Sinn oder ist sogar nötig, dieser Tage auch auf die Haben-Seite zu schauen, der Bilanz und nicht nur auf Soll, denn was diese Woche die Schlagzeilen bestimmt hat, ist eh nicht zu ertragen, nur eine Abstufung eben von noch weniger, beispielsweise für Väter von Töchtern. Denn was in Großbritannien mittlerweile offen ans Licht kam, das übersteigt alles, was wohl auch die schlimmsten Befürchtungen, die Menschen mit den schlimmsten Befürchtungen jemals befürchtet haben. Rupert Lowe, ein Politiker aus Großbritannien, Vorsitzender, der Chef der Restore Britain Partei, der hat bekanntlich eine unabhängige Untersuchungskommission, eine opferfinanzierte Untersuchungskommission über die Grooming Gangs, das ist eine Euphemismus für vorbereiten Frisiergangs auf Englisch. Tatsächlich sind es ja Vergewaltigungsbanden, die in England bekanntlich ihr Unwesen getrieben haben. Der hat eine Untersuchungskommission darüber aufgesetzt und nun vor einigen Tagen den Abschlussbericht veröffentlicht. Und wie Rupert Lowe auf X schreibt, es scheint eine Zahl oberhalb von 250.000, also einer Viertelmillion junger Mädchen, junger weißer Mädchen, muss man explizit zu sein, die vergewaltigt wurden in diesem Land, gemeint ist Großbritannien, im ganz, ganz überwiegenden Fall durch muslimische Männer. TKP berichtet, dieser unabhängige Bericht zu den Grooming Gangs kommt zu dem Schluss, dass die Gangs mit aktiven oder passiven Zustimmung staatlicher Behörden operiert haben und Hunderttausende Opfer hinterlassen haben. In diesem Bericht sind die wörtlichen Zeugenaussagen vieler Mädchen und junger Frauen niedergelegt. Und was dort zu lesen ist, ist nicht zu ertragen, wenn man sich die Details der Gruppenvergewaltigung, der Folter mit Glasflaschen, mit Tieren, die man dazu genötigt hat, die Mädchen auch sexuell zu attackieren, mit offensichtlich Zuständen, in denen die Mädchen von der Polizei in Krankenhäuser gebracht wurden, dort noch am gleichen Tag wieder entlassen wurden, im Krankenhaus selbst und durch die Polizei wurden keine Aufzeichnungen jeweils gemacht von diesen Vorgängen, obwohl die Mädchen von den Vergewaltigungen berichteten, hat man explizit unter Hinweis auf die Tatsache, dass man keine rassistischen Stereotype bedienen möchte, und keine Ermittlung gegen die Falschen ausführen möchte, das unterdrückt und gelassen. Und manche Berichte, Melina, sprechen sogar davon, dass die Polizisten selbst an sogenannten Cop Days, also Polizeitagen, an diesen Vergewaltigungsrunden teilgenommen haben. Also summa summarum ein Zustand, der aus der Feder von Stephen King kommen könnte. Ein Zustand, der im hunderttausendfachen seit vielen Jahren, Rupert Lowe spricht sogar schon von 1955 als Zeitpunkt, in dem erste Anzeichen dieser Vergewaltigungsorganisation anfangen, der also so lange schon in Großbritannien existiert. Und ich frage mich ehrlich gesagt nur noch, warum brennt Großbritannien nicht? Warum hängen an den Laternenfehlern nicht die Männer, die dafür verantwortlich sind?
Naja, es brodelt schon ordentlich in Großbritannien. Also ich persönlich hoffe nicht, dass dort an den Laternen Menschen aufgehängt werden. Also da bin ich aber auch ganz deutlich. Ja, aber es ist natürlich unglaublich. Also es werden manche Zuschauer, die jetzt zuhören, sagen, also sowas so schlimm, also kann es doch gar nicht sein, was erzählen die? Nee, es ist alles wirklich dokumentiert. Und ja, es gibt ja so viele Fälle, die da beschrieben werden, die auch zeigen, wie tief die Behörden darin verwickelt sind. Gerade die Polizei, du hast es erwähnt, ja. Ein Fall ist das Mädchen Fiona und als die vermisst wurde, hat die Mutter bei der Polizei angerufen und gesagt, dass ihre Tochter schon häufig von asiatischen Männern missbraucht wurde. Hm. Und dann kriegt sie erstmal zu hören, so dürfe sie nicht reden, das sei rassistisch. Sie solle froh sein, dass ihr Kind eine andere Kultur kennenlerne. Und was Fiona auch passiert ist, dass einmal bringt ein Polizist Fiona zu dem Haus zurück, in dem sie vergewaltigt wurde und sagt den Männern, habt Spaß mit ihr. Ja? Oder wirklich, was du gesagt, in Krankenhäusern, da wurden 13-Jährige mit Vergewaltigungsverletzungen, Geschlechtskrankheiten behandelt und in derselben Nacht zu ihren Vergewaltigern zurückgeschickt. In Schulen haben die Lehrer zugeschaut, wie Mädchen von älteren Männern abgeholt wurde. In einem Fall hat ein Opfer, das von Vergewaltigung berichtete, das wurde von der Schule geworfen. Und jetzt geht dieser Starmer aufgrund dieses Berichts, also der Premierminister Keir Starmer, dahin und will plötzlich aufklären. Ja, also ich meine, ein Untersuchungsausschuss hatte das britische Parlament ja schon vor einiger Zeit abgelehnt zu diesem Fall. Ja. Und Starmer hat jetzt gerade zum Social-Media-Verbot für Kinder gesagt, wir geben den Kindern ihre Kindheit zurück. Aber ich meine, das ist überall in Europa und auch in Deutschland nicht viel anders. Wir haben ja schon über die Grooming-Gang aus Nürnberg besprochen, ja. Mm. Von den Medien entweder verschwiegen oder verharmlost. Der Bayerische Rundfunk hat das ja, hat dieses Netzwerk aus Syrern, Pakistanern und Nordafrikanern erwachsene Männer genannt. Und auch der Bayerische Rundfunk hat kurz darauf einen Modebericht aus Nürnberg gezeigt über Modest Fashion. Also konservative islamische Verhüllung als neuer Trend, ja. Und in dem Beitrag darf ein Mann seine Frau mit einem Handy vergleichen, das man in eine Hülle stecken muss, damit andere Männer es nicht anfassen. Also das war selbst der CSU zu viel, aber der Bayerische Rundfunk sah jetzt auf Anfrage kein Problem.
Ja, lass uns nochmal kurz bitte, weil es tatsächlich, wenn man als Vater da drauf schaut, muss ich ehrlich sagen, ja, ob man sich wünscht, dass diese Männer an den Laternen hängen oder nicht, war für mich gar nicht die Frage. Bekanntermaßen bin ich ein Gegner der Todesstrafe aus ganz grundsätzlichen Erwägungen, aber wenn diese Dinge, die in diesem Bericht zu lesen sind, du hast es ja auch nochmal aufgehört, es ist von einer Art, Hermann, von einer Brutalität, von einer Abgründigkeit, dass ich mich tatsächlich wundere, dass das britische Volk derartig ruhig ist und derartig reaktionslos. Es gab jetzt auf Belfast einige Reaktionen vor kurzem, da wurde Elon Musk vorgeworfen, er habe das angestiftet, das ist obszöner Unsinn. Aber Musk sagt ja über diese Vorgänge jetzt, über diese Grooming-Gangs auch, die Politiker, die da weggeguckt haben, wie diese Vergewaltigung von Britannien, wie er es nennt, also die Vergewaltigung des ganzen Landes, die müssen ins Gefängnis. Und tatsächlich, Hermann, würde man fast meinen, oder frage ich mich, ich frage mich das, wenn ein Volk jetzt so still ist, wenn es jetzt ruhig ist, wenn es das alles sieht und nichts geschieht, was kann dann überhaupt noch passieren? Was kann man mit diesem Volk denn nicht machen? Ja, ohne dass mit denen kann man alles tun. Sie werden sich niemals wehren. Wie kann eine Demütigung noch größer sein, ein Verbrechen noch schlimmer als dieses?
Ja, Paul, ich habe lange Jahre in London gelebt und da schon 2002 ist mir in Erinnerung geblieben, das war kurz bevor ich dann von da weitergezogen bin, gab es eine Abgeordnete, da habe ich vorhin mal den Namen gesucht, Anne Cryer hieß die, im Unterhaus, die damals schon darüber berichtet hat. Und du hast vollkommen recht, wenn man so zurückschaut, dann ist natürlich in den letzten 25 Jahren jedes Mädchen, was da vergewaltigt wurde und was man hätte verhindern können, ist eigentlich ein Skandal, eine Schande. Wie immer man es nimmt, wird es nicht gerecht. Und die Frage auch als Vater war damals, ich habe mich viel damit befasst, weil ich natürlich einen Neugeborenen beziehungsweise damals ein vierjähriges Kind hatte, einen Jungen. Und wir haben in London gelebt und ich habe deutlich gespürt, selbst bis nach Southfields, das ist in, der Nachbarbezirk von Wimbledon, da habe ich längere Zeit gewohnt, wie sich das Ganze langsam aber sicher entwickelt. Und wenn du fragst, ja, mit den Männern, dann ist das natürlich einmal die Maskulinität, die in Europa immer weiter zurückgeht. Aber auf der anderen Seite würde ich mittlerweile sagen, du siehst, wie weit der Polizeistaat UK schon durchgedrungen ist, auch von Henry Novak, den beiden Polizisten, die I don't think so, mate, zu ihm gesagt haben, als er gesagt hat, ich bin gerade erstochen oder ich werde erstochen. Ja. Da tut sich auch nichts mehr. Das heißt, dieser Filz ist so dicht, der geht von Amtsstufe zu Amtsstufe. Und da ist die Frage, warum sind diese Leute bereit, das alles zu decken? Es kann nicht immer nur um die Pension und um die 2.000 oder 3.000 Pfund, die die verdienen, gehen. Es geht auch darum, dass mittlerweile meine Theorie ist, dass die Menschlichkeit auf der Strecke bleiben soll. Und das sieht man in UK, das ist die Speerspitze, man sieht es aber auch in Berlin, man sieht es überall, wie Menschen darauf reagieren, weil die erste Reaktion sollte eigentlich Empörung sein. Und du siehst, dass bei vielen Gestalten, ich nutze hier nicht das Wort Menschen, Gestalten sofort dann kommt, ja, aber das darf nicht politisch genutzt werden. Es wird auch von der Seite politisch genutzt, um eben sofort Ruhe zu halten. Und die Frage ist eben, seit Tommy Robinson immer wieder darauf hinweist, und ich glaube, das ist so ab dem Jahr 2012, 2014, ist er ja auch mehrmals als Terrorist ins Gefängnis gewandert, unter anderem auch in muslimische Abteilungen des Gefängnisses. Da wurden ihm die Zähne ausgeschlagen und dass er nicht aufgibt und immer weitergeht, muss ich eigentlich sagen, man kann ihn als Verschwörungstheoretiker auch nicht mehr darstellen, weil all das, was er seit 2014 erzählt, Rotherham, Oldham, wie die Städte überall heißen, es ist wahr. Und die Empörung ist ebenso wenig, weil wahrscheinlich der Polizeistaat schon so weit durchgedrungen ist, dass man weiß, selbst wenn man online dazu kommentiert, kann es sein, dass vier oder sechs Polizisten sofort im Haus einfallen und die Einschüchterung ist in vollem Gange.
Tja, so geht das ist es. Ja nicht neu. Ja, das ist ja nicht neu. Das sehen wir ja in jedem totalitären Staat. Das haben wir im Dritten Reich gesehen. Da haben die Leute auch gesehen, was passiert ist vor ihrer Nase. Ja, haben natürlich hinterher alle gesagt, wir wussten nichts. Aber so ist das nicht gewesen. Ja. Sie haben Angst gehabt. Sie wussten, es wird auch mich in irgendeiner Form treffen, wenn ich die Schnauze aufmache. Das kannst du immer wieder mit Menschen machen. Und die eigene Haut ist jedem näher. Ja, und in UK, ja, da sieht man, das ist wirklich weit fortgeschritten. Also jetzt soll ja auch in einem Bezirk, ich glaube in Südengland, soll das Aufhängen einer Fahne an einem Straßenmast oder an einer Kreuzung verboten werden. Also die englische und die britische Fahne, das wird verboten. Das wird dann strafrechtlich geahndet. Das soll jetzt offiziell kommen, also mitten in der Fußball-WM. Weil die glauben nicht, dass das wegen der Fußball-WM ist, die Leute, die Fahnen haben. Ne? Also das, sondern das ist ein Angriff, eine britische Fahne ist ein Angriff auf den britischen Staat. Und daran sieht man, wie weit der britische Staat verkommen ist.
Aber auch da müssen wir nicht nach Britannien schauen, sondern das Verbieten der deutschen Flagge, das haben wir in den letzten Wochen ja auch in Deutschland immer wieder gehabt. Nicht? Da wurde dieser eine Herr dort vor dem Reichstag, der dort mit einer kleinen Reisegruppe langlief, mit einer ganz regulären deutschen Flagge, die er da an so einer Antenne hatte, wurde von Polizisten deswegen angehalten. Es ist dann im Deutschen Bundestag verboten, in den Fensterbereichen Flaggen zu zeigen, weil die Bundestagspräsidentin, eine angeblich konservative Frau von der CDU, wir wissen, das ist die Partei mit der Wählerschaft, die die dümmste Lebensform Deutschlands darstellt, die hat verboten, dass Deutschlandflaggen am Bundestag gezeigt werden. Es passiert original das Gleiche in Deutschland. Und auch, was die Sexualverbrechen angeht, du hast schon darauf hingewiesen, Milena, reicht ein Blick nach Nürnberg. Und ich zitiere Marcel Lute, der schon immer wieder zu diesen Fällen sagte, wir müssen nicht ins Ausland schauen, was die systematische sexuelle Ausbeutung von Kindern angeht. Wir haben eine reiche, unrühmliche Geschichte in Deutschland, die sich dort auch auch arabisch-muslimisch vor allem speist. Und die, ich gehe davon aus, die Vorgänge hier sind identisch, nur eben noch nicht offengelegt. Es ist die Woche, in der einige Fassaden fallen, kann man in vielfacher Hinsicht sagen. Denn Elon Musk sagt nun auch das, was Paul Brandenburg seit einiger Zeit recht genau so genannt. Er spricht jetzt auch in Deutschland von einer Umvolkung. Die Junge Freiheit berichtet, wörtlich schrieb Musk auf seiner Plattform X, die ethnische Säuberung der Deutschen passiert schon seit langer Zeit. Ich wiederhole für all die, die es nicht glauben konnten, die ethnische Säuberung der Deutschen passiert schon seit langer Zeit. Und tatsächlich passt zu all dem, was du auch schon angeschnitten hast, Melina, wir erleben im Bayerischen Staatsfunk Werbung dafür, dass Frauen sich nun endlich mal modest anziehen, also bescheiden, dass sie also aufhören, ihre weibliche Existenz Männern zu zeigen, weil natürlich Männer wie Hermann und ich sind Opfer unserer Triebe. Wenn wir eine Frau sehen, wenn wir Haare sehen, wenn wir Hüften sehen, dann ist es vollkommen klar, dass wir die Frauen vergewaltigen müssen, dann sind die auch schuld, wenn wir das dann tun, ja, weil nur der Islam schützt die Frauen vor solchen Monstern. Sowas wird tatsächlich im deutschen Staatsfernsehen mittlerweile im Sinne einer Vorbereitung des Kalifats einfach normal durchgestellt. Und es ist ja, das finde ich so irre, wenn man sich diesen Verfallsgrad anschaut, Herr Mann, die gehen ja so weit, da sagt wirklich einer von diesen wüstentribalistischen Hinterwelt, dann wie will man diese Kreatur nennen, die da im Fernsehen sitzt als arabisch-muslimischer Mann und erklärt, seine Frau sei wertvoll wie ein Handy. Also Alice Schwarzer hätte dem noch eine Ohrfeige verpasst, glaube ich, einfach, wenn die in der Talkshow mit dem gesessen hätte. Völlig zu Recht. Ja. Aber diese Redakteure, die sogenannten Feministen, und Feministen sind CDU-Wähler, das ist klar, Philipp Amthor von der CDU bezeichnet sich als Feminist, diese Feministen vom Bayerischen Rundfunk senden allen Ernstes mit unterstützender Intention einen Halbaffen, der seine Frau als Handy bezeichnet und das als schützenswert. Das ist der eigentliche Wahnsinn, oder?
Das ist der absolute Wahnsinn, aber die Frage ist ja immer, woher es kommt. Und diese Kleiderordnung, wir haben natürlich kein linksgrünes Publikum, was zuhört, leider, aber das ist das, was auf Frauen zukommt. Und das ist die Endstufe des feministischen Irgendwas, also bis zur feministischen Außenpolitik. Wenn die normalen Frauen in dieser Region oder der westlichen Welt nicht zusammenstehen und sagen, dass diese Verrückten, ob die jetzt im Bundestag sitzen oder in irgendwelchen NGOs, die sprechen ja nicht für normale Frauen, weil das, was wir hier erleben, was dieser Mann deutlich macht mit der Handyhülle und mit dem Handy und Sonstiges, das wird auf Frauen in Deutschland zukommen. Und das ist etwas, wo man sich eigentlich Gedanken macht, wie kann so etwas verbreitet werden? Also welcher Journalist empfindet das? Das muss jetzt sozusagen wieder eingenotscht werden. Und da ist das komischerweise oft bei der CSU. Ich glaube, dass sich der sich jetzt am meisten aufgeregt hat, Huber ist, also dieser Generalsekretär von der CSU. Und da habe ich mir mal überlegt, wer hat mich die letzten Jahre, 2017 war ich bei der Abschlusskundgebung am Marienplatz in München bei Merkel und da kam mir einer der schlimmsten jemals in Reden unter, das war Andi Scheuer. Und da habe ich mir mal angeguckt, was macht denn Andi Scheuer heute und vor allem, mit wem ist er verheiratet? Und da gibt es eine Julia Reuss, das ist heute seine Frau, die war früher Staatssekretärin bei Doro Bär und ist, wie es der Zufall will, heute Lobbyistin von Meta in Berlin. Public Policy Director, für Regierungsmaßnahmen zuständig.
Gar nichts hat mit irgendwas zu tun, muss ich bei der Gelegenheit mal anstreuen, ja, nur dass ihr das wisst. Ja.
Und immer, wenn es darauf ankommt, so etwas praktisch auf höchster Ebene in die Bevölkerung zu notchen, kommt komischerweise immer wieder einer aus dem Söderland, also S-Ö-D-D-R geschrieben, belehrt uns dann. Die kommt aus der Herbert-Quandt-Stiftung. Man kann dann im Lebenslauf sehen, wo kommt sowas her, also ob das jetzt Bill und Melinda Gates Stiftung ist und sonstige Sachen. Und das ist schon eigentlich unsere Aufgabe, auf die Wurzel zu gucken. Dass so ein Muslim das so auffasst, würde mich dazu bringen, wirklich auch nochmal, was immer wieder kritisiert wird, wenn ich sage, wir müssen uns auch den durchschnittlichen IQ anschauen. Da werde ich sofort in die Rassistenecke geschoben. Aber es gibt einen Grund, warum bestimmte Dinge einfach einen höheren IQ erfordern und andere eben mit Reaktionen mit niedrigem IQ zusammenhängen. Das darf man hier nicht so sagen, sonst schreibt mir Johannes aus Berlin auch. Und von daher ist das immer wieder etwas, was man beachten muss. Wer sagt es und wie leicht die Massen zu steuern sind, ja.
Ja, aber Huber, habe ich das vielleicht falsch verstanden jetzt, aber Huber hat sich gegen diesen Beitrag ausgesprochen, nicht dafür.
Ja,
Also nur so am Rande.
In dem Fall ja.
Ja.
In dem Fall ja, aber das ist der gute also, Trader, das habe ich ja schon gelernt von Hermann, der hedgt natürlich auch seine eigene Position immer. Ja, man reitet schön in die eine Richtung und wenn man dann aber frei nach Söder sieht, oh, da könnte sich jetzt die Meinung öffentlich ändern, dann haut man natürlich auch kräftig auf die Gegenseite. Und
ja, genau. Okay, aber diesmal, man kann es ihm aber jetzt nicht wirklich vorwerfen, dem Huber in diesem Fall. Aber es geht ja,
aber die Wendehalsigkeit der CSU, die kann man benennen, ne? Also.
Ja. Ja, natürlich, der Opportunistenradar Markus Söder, ja, der rotiert täglich und stündlich und sekündlich. Übrigens zur Kleiderordnung hat ja schon der österreichische Bundespräsident Van der Bellen, auch gerne Van der Beiden genannt, vor ein paar Jahren gesagt, auch österreichische Frauen werden sich daran gewöhnen, aus Solidarität Kopftücher zu tragen. Ja. Das hat mich doch schon damals sehr verwundert. Heute verwundert einen das nicht mehr. Aber mich hat ein Fall in dieser Woche auch wirklich beeindruckt. Und das ist ein 12-jähriger Junge wurde auf der Klassenfahrt ausgepeitscht und wirklich schwerstens misshandelt. Ja, der wurde abends in einem Schlafraum, also es ist eine Schulklasse aus Bayern gewesen, in einem Schlafraum wiederholt mit einem Gürtel grün und blau geschlagen, Blutergüsse an Schenkeln und Rücken. Ja, er soll zudem teilweise entkleidet, sexuell genötigt worden sein. Und es gibt da von diesem Missbrauch auch Fotos und Videos und bei TikTok wurden die hochgeladen. Und bei den Beschuldigten handelte es sich um einen afghanischen und einen syrischen Schüler, also beide strafunmündig. Gegen die wird jetzt ermittelt, aber die Mutter sagt, und da hat sie natürlich einen Punkt, da waren 5 Lehrer dabei. 5 Lehrer waren dabei und keinem ist aufgefallen, dass mein Sohn eine Woche lang gequält wird. Hm. Also das ist natürlich auch die richtige Frage. Das kann ja gar nicht sein, wenn die den so traktiert haben. Das kann doch nicht sein, dass 5 Lehrer das. Ja.
I don't think so.
Also das.
Mate.
Das ist furchtbar.
Man nennt es Umvolkung, Hass gegen Weiße und arabisch-muslimisch ausufernde Gewalt. Es sind immer und immer und immer und immer wieder arabische Muslime, die auch für die nächste Meldung verantwortlich sind und damit eine Drohung oder eine Warnung bewahrheiten, die meine schwulen Freunde tatsächlich schon vielfach in den letzten Jahren brachten und eine Sorge, die sie hatten. Die Junge Freiheit berichtet, Offenbach am Main. Die Polizei in Offenbach hat Ermittlungen in mehreren Fällen von Überfällen auf Schwule aufgenommen, von denen mindestens 5 mutmaßlich von Migrantenbanden begangen worden waren. Man sieht dort einen Zusammenhang zwischen dem offensichtlichen Hass auf Schwule und dem streng muslimischen Weltbild der Täter. 2024 waren insgesamt 60 von 173 Verdächtigen ohne deutschen Pass, was einen Anteil von 34,7% entspricht. Die Junge Freiheit unterschlägt hier, wahrscheinlich weiß sie es auch nicht, den Anteil der Deutschen, in Anführungsstrichen Deutschen, mit einem anderen Pass aus einem arabisch-muslimischen Land. Die werden dann nicht als Ausländer gezählt, aber sie schreibt, die meisten Täter kamen eben damals und heute aus Afghanistan, der Türkei, Syrien und dem Irak. Und wie weit es dann auch im Alltag geht mit diesem arabisch-muslimischen Hass.
Ja? Das ist noch nicht fertig, diese Meldung.
Entschuldigung.
Weil was ganz interessant ist, was dann der CSD Offenbach dazu gesagt hat, als es klar wurde, dass Schwule dort überfallen wurden, ja. Die haben gesagt, also das Problem lasse sich nicht mit der Herkunft der Täter erklären. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und muss auch so angegangen werden. Das hat der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Mars Weikert, laut Portal queer.de gesagt, die Herkunft der Täter spielt eine untergeordnete Rolle. Und da verrät dieser CSD die eigene Klientel. Ja, also nicht die Angriffe auf Schwule ist das Problem, sondern die bösen Rassisten, die benennen, wer da angegriffen hat. Das ist derselbe Move wie beim Antisemitismus.
Exakt.
Alle schweigen, ja, warum der in Deutschland so stark angestiegen ist. Und am Ende sind natürlich die Rechten und die AfD schuld. Und nochmal zu den Schwulen. Es ist kein Zufall, dass ich vor der Bundestagswahl 2025 bei einer Umfrage von Romeo, das ist so eine Dating-Plattform, die meisten Schwulen, nämlich knapp 28%, für die AfD ausgesprochen haben.
Tja,
das ist reine Notwehr. Ja? Schwulen geht es in Deutschland wieder an den Kragen.
Ja. Du, ich habe tatsächlich bei dieser Meldung bewusst weggelassen, dass diese angebliche schwulen Interessensvertretung Vertretung. Das ist eine NGO-Nutte, genauso wie die Amadeo-Stasi-Stiftung, ja, genauso wie die. Klar, die reden das Wort des Regimes, ja. Und dass selbst die Eigeninteressensvertretung der Schwulen in wirklich nichts weiter sind als Regime-Nutten, das ist klar, ist eine Tatsache. Sagen dir ja
ich
auch.
Ich fand die schon, dass das erst die Meldung vollständig macht.
Ja, gut, das ist in der Tat eine Meldung. Ich finde, das ist noch ein anderer Aspekt davon. Das will das jetzt nicht wegquatschen, aber es war mir jetzt in dem Fall wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Schwulen eben wieder. Nee, ich sage, das ist für mich ein anderer Aspekt. Also, es ging darum, dass die Schwulen wieder Opfer werden, dass die schwulen NGOs genauso kaputte NGOs sind wie die Hetero-NGOs. Ja, da, so ist es. Schwule werden natürlich mit Vorliebe vom System missbraucht, um angeblich, weil man ja für sie kämpft, ja, also weil sie eine beliebte Minderheit sind, die sich auf die Flagge schreiben können. Wenn man dann mit schwulen Aktivisten wie Ali Utlu spricht, dann sagen sie einem ja auch ganz klar: Hör auf mit dem Blödsinn, ich bin nicht queer, ich bin schwul und ich habe keine Lust, mit irgendwelchen Pedo-Flaggen beworben zu werden. In meinem Namen sprecht ihr nicht, aber sie werden gekapert für solche Zwecke. Wie weit das Kalifat mittlerweile Einzug in unseren Alltag gehalten hat, berichtet dieser Tage in News übrigens an einem Beispiel, dass man sich auch zweimal geben muss. Da schreiben sie, Louis Windeck betreibt den Burgerladen Kleiner Büffel im beschaulichen Dorsten in Nordrhein-Westfalen. Er postet ein kurzes Video auf Instagram und TikTok. Darin reagiert er auf eine vielfach gestellte Frage. Ist euer Fleisch halal? Windeck gibt eine Antwort, die ihm später zum Verhängnis werden wird. Nein, unser Fleisch ist nicht halal. Es dauert nicht lange und das Video geht auf beiden Kanälen viral. Plötzlich sieht sich Windeck einem massiven Shitstorm ausgesetzt. Immer mehr Stimmen aus der muslimischen Community fordern grundsätzlich nur noch Halal-Fleisch in Restaurants anzubieten. Windeck hingegen verfolgt einen einfachen Grundsatz. Jeder solle selbst entscheiden, was er anbietet und andere einfach in Ruhe lassen. Die vielen positiven Reaktionen nach dem zweiten Video geben Windeck Zuversicht. So habe er erkannt, wie viele Menschen seine Sichtweisen teilen. Tja, Hermann, ab jetzt nur noch Halal, ne? Oder vielleicht Dönermeiten oder so.
Nein, aber man muss sich auch zu wirklich vor Gesicht halten, was Halal eigentlich bedeutet und wie die Tiere da leiden, wenn sie geschlachtet werden, weil da so viel Adrenalin freigesetzt wird, dass das anscheinend, ich weiß es nicht, aber den Geschmack verbessert oder zumindest in diese Richtung geht. Also jeder Tierschützer müsste hier mit aufschreien, aber wir sind bei Doppelmoral und Doppeltäuschlerei Nummer 4773 in Deutschland. Und das heißt, bevor ich jetzt irgendetwas gegen diese Art der Ernährung sage, dann bin ich lieber ruhig, aber jeder Tierschützer muss hier auf die Barrikaden gehen und man kann dem Döner oder dem Burgerladenbesitzer eigentlich nur dankbar sein, dass er sagt, was er denkt. Und das ist eben die große Krux im Moment, dass wir so weit unter Druck sind, dass wir kaum noch irgendwo finden, dass Leute das sagen, was sie denken. Das heißt, man kann auch nicht richtig darauf reagieren. Es wird gelogen, was das Zeug hält. Und jetzt in diesem Fall, dieser Burgerladen, ja, er wird die Konsequenzen bekommen, aus meiner Sicht. Und das heißt, das wird für ihn nicht schön, ebenso wie das im Politischen nicht schön ist, wenn die AfD sich jetzt wo treffen sie sich am 4. Juli? In Erfurt. Da wird alles organisiert und so werden halt immer wieder Zielfahnenkreuze auf bestimmte Menschen gerichtet. Da kann man sich vorstellen, dass der niemals mehr sowas postet und das ist eben
wo
wir hinsteuern.
Wer weiß, vielleicht ja im Gegenteil. Ich erinnere ja immer wieder gerne an die Böttcher AG. Alle Schreibwarenbedarfsfragen klärt ihr mit der Böttcher AG. Nein, dafür haben wir kein Geld bekommen von der Böttcher AG. Aber die Böttcher AG hat ja einfach damals als bekannter, als Lieferant von Büroartikeln damals drauf gepfiffen und hat gesagt, mir doch egal, wir haben an die AfD gespendet und wir stehen dazu. Und seitdem hat sie, glaube ich, ihren Umsatz irgendwie verdoppelt oder irgendwas. Sie haben Rekordumsatz gemacht. Also ein Beispiel dafür, dass man eben einfach mal ein bisschen Gegenwind ertragen muss und auch belohnt wird vom Konsumenten, wenn der sagt, ich stelle mich mal gerade auf die Seite. Aber ja, zusammenfassend kann man vielleicht das Ganze mit einem Satz, den eine RTL und ausgerechnet Spiegel TV-Moderatorin ganz schockiert dieser Tage in der Springerpresse von sich gibt. Das ist eine Liv von Böttcher und Liv ist ganz schockiert. Sie hat ja so artig bei Spiegel TV und anderen staatsnahen Medien immer wieder über die schöne neue bunte Realität berichtet. Jetzt sagt sie, sie sei ganz schockiert über das, was ihr Polizisten hinter der Kamera zugeben würden, wenn sie dann ausgeschaltet sind, wenn sie off-record sind. Da zitiert sie jetzt hochrangige Polizeibeamte mit dem Satz, Deutschland ist eigentlich schon lange verloren. Deutschland ist zum Rauben und Vergewaltigen freigegeben. Es fiel Frau von Böttcher ein, dass sie das schon 2025 gehört hat, 10 Jahre nach der Kölner Silvesternacht.
Naja, also ich finde, jetzt über Frau von Böttcher herzuziehen, finde ich jetzt etwas übertrieben, weil immerhin hat sie jetzt, sie hat diese Aussagen gehört, das hat sie schockiert und sie hat ein Buch daraus gemacht. Warum, was ist daran auszusetzen? Ja, sie hat es gemerkt, hat reagiert und möchte es einem breiteren Publikum zukommen lassen. Daran ist eigentlich überhaupt nichts Falsches.
Nein.
Ich meine, dass sie vor, ja, was sie vorher, dass sie vorher bei Spiegel TV war, ja gut, du warst bei Pfizer. Ich meine, what's shells, ne? Ist ja wurscht.
Ja, die Frage ist noch, was wir da gemacht haben. Ne? Ich habe bei Pfizer nicht irgendwelche Impfungen propagiert oder Dinge gemacht, für die ich mich jetzt, von denen ich mich irgendwie bereuen müsste.
Nein, aber ich weiß nicht, warum man diese, die jetzt so angreifen soll.
Ja, wenn man den Artikel liest und wenn man ihre Darstellung in der Welt liest, ist das immer
ich
noch
den gelesen.
Ja, dann finde ich das immer noch ein bisschen heuchlerisch, ein bisschen too little too late, wie der Angelsachse sagt. Besser als ja. nie. Ist ja völlig richtig, aber trotzdem...
Nicht jeder ist auf dem gleichen Stand. Das kann man den Leuten nicht immer vorwerfen, dass sie nicht alle auf dem Stand sind, auf dem man selber ist.
Frau von Böttcher,
ich finde das okay.
Wird gerade ganz andächtig da sagen, mit Milena Preradovic hat sie eine Verteidigerin gefunden. Ja, ich finde es nicht okay, darauf können wir uns einigen, aber ich finde es okay, dass sie jetzt zumindest langsam anfängt, den Mund aufzumachen. Nicht okay, wird wohl auch Donald Trump seinen Zustand finden, den er mittlerweile in Sachen Iran vorfindet, denn was die weltweiten Kriege angeht, da ist eigentlich, ja, wir wissen es nicht genau, wie es steht, weil es steht eigentlich immer gerade nicht so, wie Donald es ansagt. Offiziell haben Donald Trump und die tiranische Gegenseite nun ein Memorandum of Understanding unterschrieben. Donald Trump in Versailles an der Seite von Emmanuel Macron, die Iraner zeitgleich oder versetzt in Pakistan digital getrennt und eben nicht physisch anwesend bei Donald Trump. Und kurz nach Unterzeichnen dieses Memorandum of Understandings, das den Waffenstillstand an allen Fronten des Krieges inklusive Libanon inkludieren sollte, mit Reparationszahlungen an die Iraner, da bricht in doppelter Hinsicht, Milena, für Donald Trump ja eigentlich im Prinzip alles unter ihm zusammen, könnte man sagen, was er sich wohl damit erhofft hat. Denn einerseits funktioniert das mit dem Waffenstillstand nur sehr schlecht, denn Israel kämpft im Libanon weiter und der Iran erklärt, damit sei dieses Memorandum of Understanding gleich unterlaufen und es gelte nun nicht mehr in diesen 60 Tagen Waffenruhe, die eigentlich beschlossen sind, und davon nicht genug oder nicht genug Chaos für Donald. Gleichzeitig fallen große Teile seiner Republikaner ihm in den Rücken, weil sie sagen, dass dieses Abkommen eine Schande sei und geradezu ein Aufgeben und ein Verrat an den Soldaten, die nun dafür gestorben seien. Der texanische Senator Ted Cruz lässt sich zitieren mit dem Satz, wir haben Irans Militär zerstört und sollen jetzt dessen Wiederaufbau finanzieren. Also doppelt schwierig für Donald, Iran ist ihm so richtig um die Ohren geflogen.
Ja, das kann man so sagen. Und jetzt fliegen ihm die Israelis noch um die Ohren. Dem Vernehmen nach war Netanyahu auch nicht besonders begeistert über dieses Abkommen. Das würde, sagen wir mal so, eine dieser Reaktionen, das jetzt weiter auf Kämpfe zu setzen, würde dafür sprechen. Sein Finanzminister Smotrich hat gepostet, Zeit mit Feuer zu sprechen, die Tore der Hölle zu öffnen. Das ist aktuell. Ja. Ich denke nicht, dass Trump das gefällt. Der sieht sich ja gerade als großen Friedensstifter. Das ist so ein bisschen wie ein pyromanischer Feuerwehrmann. Ja. Erst zündeln, dann löschen. Und er behauptet ja, er habe dem Iran eine riesige Niederlage bereitet. Das ist für mich jetzt nirgendwo erkennbar. Es hat sich für die USA nichts verbessert und für den Iran nichts verschlechtert. Im Gegenteil, das Regime hat Federn gelassen, sitzt fest im Sattel. Also ein paar andere Leute sind jetzt halt drin. Ja. Vor dem Krieg war ja die Straße von Hormuz eigentlich kein größeres Thema. Jetzt weiß der Iran natürlich endgültig, was er da für ein Pfund in der Hand hat. Und das will er auch nutzen. Also momentan will er noch keine Maut erheben. Ich nehme an, das gehört zum Deal mit den Amerikanern. Aber alle Schiffe sollen sich jetzt vorher anmelden, bevor sie durch diese Straße fahren. Also die haben sich schon als Schleusenwärter dahingestellt. Ja, ja. Und ja, du hast es gesagt, bei den Republikanern gärt es, weil es geht ja auch um die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und auch möglicher Sanktionserleichterungen, die Donald Trump in Aussicht gestellt hat. Also das ist natürlich nicht das, was sich die Feinde dieses Iran-Regimes vorgestellt haben. Und dann ist ja noch ein Investitionsfonds geplant in Höhe von 300 Milliarden Dollar zur Förderung von Investitionen und zum Wiederaufbau des Landes. Also, das ist jetzt kein amerikanisches Staatsgeld, sondern das will Trump in irgendeiner Form einsammeln. Da frage ich mich gleich, huch, bauen, einsammeln, wer wird davon profitieren? Die Baufirma von Jared Kushner, seinem Schwiegersohn. Ja. Also ich weiß es nicht, aber was auch noch ein bisschen irritierend war, das war Trumps Spruch. Der sagte wörtlich, ich weiß nur eines. Jedes Mal, wenn wir über die Möglichkeit von Frieden sprachen, schoss der Aktienmarkt wie eine Rakete in die Höhe. Wissen Sie, der Aktienmarkt ist genialer als jeder andere. einschließlich der Leute hier auf der Bühne, abgesehen von mir natürlich. Also ich meine, das ist typisch Trump. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber wenn jemand Insider-Geschäfte machen kann, dann der schon weiß, wann der Vertrag unterschrieben wird. Oder was meinst du, Hermann?
Ja, ich wollte gerade fragen, also das Insider-Geschäfte von Donald Trump sind ja das Spezialgebiet eines Herren hier in der Runde. Und wenn ich kurz noch einwerfen darf, der 300 Milliarden Dollar schwere Fonds für den Wiederaufbau, den bezeichnet der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Senat, ein Herr Roger Wicker, als einen wirtschaftlichen Vorteil für Teheran, die das Atomabkommen von Obama noch übersteigt. Also derartig wütend sind seine Freunde. Aber ja, Trump dürfte wohl dran verdienen, Herr Mann.
Absolut. Und die letzte Meldung war, dass J.D. Vance nicht in die Schweiz gereist ist, um letztendlich da mit den Iranern das zu unterzeichnen. Also von daher genau das, was Milena...
Na gut, die Iraner kommen nicht. Die Iraner haben gesagt, sie kommen nicht, weil es wieder Kämpfe im Libanon gibt. Und daraufhin ist auch Vance nicht geflogen. So habe ich das verstanden.
Ja, genau. Aber es wäre ja ein Zeichen gewesen, dass er, also wenn man so von Zeichen setzen spricht, dass er dahin fliegt und sagt, we are ready. Natürlich, Bibi Netanyahu macht sein eigenes Ding. Da wird es auch noch munter zur Sache gehen, meines Erachtens. Aber das, was du zitiert hast, genau diese Aussage von Trump, er hat sich ja dann auch umgedreht und zu Scott Bessent gesagt, Scott, bist du schlauer als der Markt? Und dann sagt Bessent natürlich, nein, auf keinen Fall. Da stand auch Howard Lutnick, sein Wirtschafts- bzw. sein Handelsminister. Außer ihm war keiner so schlau und das war alles im Nachgang zu den G7-Treffen und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Man berichtet über G7 und den ersten, den du da siehst, ist Zelensky. Und da weißt du schon, okay, Zelensky ist da, keine 24 Stunden später greifen Drohnen Moskau an. Das wird da abgestimmt und ich glaube, dass Iran in diesem Zusammenhang natürlich auch mit Putin einen relativ kurzen Draht hat und dass Xi sich auch sicher irgendwo involviert und sagt, naja, also so ganz lassen wir uns nicht von den Amerikanern auf der Nase rumtanzen. Aber diese wirtschaftliche Komponente, diese Insider-Trades, die Milliarden Dollar dieser Truppe immer wieder zuspülen, ist natürlich so, je größer die werden, umso heftiger können diese Finanzmärkte manipuliert werden. Und was ich öfter anspreche ist, dass die ganzen asiatischen Länder eigentlich sehr short, also sehr wenige US-Dollars haben, die sie eigentlich bräuchten. Also mit diesen Aktionen setzt sich auch Amerika immer wieder in die Position, die Weltleitwährung und Weltreservewährung zu sein. Und von daher ist das alles, da gibt es keinen Zufall. Und der einzige Zufall, der ist immer, ist es eine Milliarde oder drei, die für die Trump-Familie und für die engsten Freunde hängen bleiben. Aber diese Art von Insider-Trade ist wirklich mittlerweile unerträglich geworden und er drückt es aus. Und da kann man nur sagen, zumindest lässt er ein paar Brotkrumen liegen für die, die mittraden sozusagen. Also wenn Donald Trump sagt, kauf, dann kaufst du einfach mit. Ist das moralisch? Wenn man in Deutschland ist, muss man ja immer an die Moral denken. Ist das moralisch verwerflich? Nein, im Gegenteil, verdien das mit, was du noch kannst, weil ich glaube, die Zeit, in der wir anlegen oder investieren oder probieren, eine Rendite zu erwirtschaften, die kommt zum Ende. Genauso wie die Überwachung stetig zunimmt. Wir werden noch 2, 3, 4 Jahre haben, wo wir in bestimmte Dinge investieren können und dann ist Schluss. Die werden uns einfach irgendwann den Rugpull, nennt man das im Kryptomarkt, den Teppich unter den Füßen wegziehen und werden Tatsachen schaffen. Und das immer wieder das Geteste, wann regt sich die Menschheit, wann regt sich die Meute auf, kommt immer wieder auf den alten Juncker zurück. Wir tun was, wir warten, wie die öffentliche Reaktion ist, dann bleiben wir stehen, wir gehen niemals zurück und dann im nächsten Anlauf ziehen wir es durch. Das geht querbeet und das gilt auch für Trump.
Ihr habt es ja gerade schon gesagt, während Trump die Ölprobleme dort im Iran hat, geht ja zeitgleich abgestimmt, gar nichts hat mit irgendwas zu tun. Eine ukrainische Drohne, Volodymyr Zelensky nennt sie scherzhaft, sarkastisch Langstreckensanktion, eine ukrainische Drohne in Moskau nieder und trifft dort just ein Öllager, das öffentlichkeitswirksam und mit vielen Fotos dokumentiert dann brennt. Deutsche Medien berichten darüber, nun sei auch die Moskowiter Bürgerschaft gebrochen, die Russen hätten genug vom ständigen Drohnenterror und lägen am Boden. Ich konnte mich in St. Petersburg davon überzeugen, dass das nicht der Fall ist, aber Hermann, so richtig ein Zufall, dass es nur ausgerechnet ein Öllager in der Zeit getroffen hat, kann ich da auch nicht mehr drin erkennen. Also, dass die Ukrainer die Russen angreifen, ist absolut nachvollziehbar, im Kriegsrahmen normal. Timing und Art dieses Anschlages finde ich dann doch wieder auffällig, aber ich bin ja auch Schwurbler.
Es gibt ein paar Dinge, die sehr auffällig sind. Also natürlich der Angriff auf diese Raffinerie, wie es der Zufall will, auch wieder eine der ganz großen. Wir hatten das schon mehrmals zum Thema, also in Melbourne, Australien, die Raffinerie ging hoch, die größte in Texas ging hoch. Das heißt, auch wenn jetzt der Ölpreis fallen sollte, nachdem man sich mit dem Iran geeinigt hat, ist hier noch gar nichts, was großartig günstiger werden wird, weil die ganze Welt eigentlich wieder ihre Reserven aufladen, beziehungsweise die Raffinerien, alles, was darüber über die Infrastruktur geht, das dauert Jahre aufzubauen. Und für diese Drohne, die du gerade ansprichst, Paul, fand ich ganz pervers. In Paris findet gerade eine Militärausstellung statt und da wurde von der Firma Firepoint dieser Angriff auf die Raffinerie live übertragen. Du hast also vorher diese Drohnen gesehen, dahinter einen Riesenschirm und dann hast du, wie es der Zufall will, genau zu diesem Zeitpunkt, als die eingeschlagen ist, eine Live-Schaltung von der, jawohl, ja. Also ist schon pervers.
Ja. Das ehrlich gesagt, ich meine, lernt ja nie aus. Also ernsthaft, die haben ernsthaft auf ihrer Waffenmesse, wow, also das wird dann auch den Russen
wohl... Firepoint.
Okay, das dürfte auch den Russen dürfte das im Gegensatz zu mir nicht entgangen sein, dass das offensichtlich derartig inszeniert wird. Wird immer spannender, muss man sagen, wann vielleicht irgendwann mal einem Russen die Hutschnur platzt und es irgendeine Quittung dafür gibt, was Deutschland und Frankreich so tun, ja.
Ja, es eskaliert halt, um das jetzt nochmal ganz kurz politisch einzuordnen. Hier wird gejubelt über diese Treffer in Russland, ja, also das kann man wirklich, das trieft aus den Poren.
Ja.
Aber was viele nicht verstehen, politisch spaltet sich Russland auch, ja, also in die eher Besonnenen, zu denen tatsächlich auch Putin gehört, und in die, die inzwischen offen von einem Präventivschlag gegen Europa sprechen,
ja,
weil sie sich durch Europa, das den Krieg ja auch finanziert, bedroht fühlen. So, und jetzt geht's hier nicht um, wer hat Recht oder Putin hat aber angefangen. Hier geht's jetzt wirklich um die Gefahr eines echten Krieges bei uns, ja. Und natürlich bedeutet das nichts Gutes für die Ukraine. Also der russische Außenminister Lavrov hat schon schwere Gegenschläge angekündigt. Es geht alles weiter. Das geht nur eine Eskalationsstufe höher weiter. Ja, und das wird bei uns nicht verstanden. Bei uns denken diese Propagandisten, diese wirklich dummen Menschen, die einfach nur hören, was ihre Oberpropagandisten ihnen sagen. Ja, wenn der Putin weg ist, dann ist alles gut. Nein, Putin gehört noch zu den Besonnenen, zu denen, die sich zurückhalten. Ja. Und während jetzt die WM läuft in den USA, Mexiko und Kanada, das nutzt jetzt die EU, um diesen Beitritt der Ukraine zur EU voranzutreiben. Ja. Die haben sich, glaube ich, schon am 15. glaube ich, zum ersten Mal wieder so getroffen zu wirklichen Beitrittsgesprächen. Und auch dazu gibt es eine Aussage von Lavrov, die ich ganz interessant finde. Er sagt: Aus Sicht der inneren Probleme der Europäischen Union wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Ukraine beitreten würde. Dann würde die Union einfach auseinanderfallen. Und was die Leute hier auch gerne vergessen, ein Kriegsland in die EU aufzunehmen, das ist einmal ist es gar nicht erlaubt. Aber wenn man es tut, dann ist die EU verpflichtet, dem angegriffenen Land zu helfen. Ja?
Ja.
Und dann denke ich, das sind schlechte Aussichten für Hafermilchsören. Ja.
Naja, das wollen sie ja, ganz offenkundig. Und tatsächlich, da muss ich Lavrov widersprechen. Ich halte diese EU für derartig korrupt und böswillig und zerstört. Das ist genau das Level von Zelensky und Konsorten. Ich glaube, die Ukraine passt aus der Sicht hervorragend in die Union. Und ich glaube,
ja, aber ob sie das wirtschaftlich übersteht, die EU. Also vielleicht meint er das auch so. Also,
wird sie es wirtschaftlich überstehen?
Solange die Deutschen weiter ausgepresst werden können, werden sie das über Deutschland machen. Und es wird ja immer wieder gerufen, die Deutschen sind die einzigen bei den G7, die noch ein AAA-Rating haben, also sich noch weiter verschulden können. Der Markt wird auch darauf reagieren. Das wird ein abruptes Ende finden. Aber im Moment ist das so wirklich das Vorhaben. Dazu darf man nicht vergessen, zu der Ukraine wollen sie auch gleichzeitig die ärmste Region der EU gebieten, nämlich Moldau, mit dazu nehmen. Ja? Und das ist etwas, wo ich schon sage, also wer jemals diesen Vertrag gesehen oder gelesen hat, ja,
wer jemals sein Handy nicht ausgeschaltet hat, das genau. Kostet
zwei Euro. Ja, sagt die Pudelbesitzerin mit der höchsten Pudelfederrate.
Moment mal, Lissi ist unbezahlter Mitarbeiter dieses Podcasts. Ja.
Ausgebeutet. Sie wird ausgebeutet. Ja.
Hundeausbeutung. Oh, da gibt es bestimmt eine NGO. Ich sehe schon die Post. Und ich, Herr Plog hat da ganz neue Strafbarkeitsfront gefunden.
Ja. Ja, nee, mein Fehler, ich kann euch sagen, es war sicher wieder PayPal, weil ich kriege die letzten Tage wahnsinnig viele Anrufe von PayPal, die mich zu irgendwas zwingen wollen. Wahrscheinlich wissen sie, dass wir auf Zypern sind und gescammt werden wollen. Also von daher, sorry für das. Ja, aber nochmal zurückzukommen auf dieses Beitrittsgesuch, beziehungsweise jede Aussage von Ursula von der Leyen zielt ja in die gleiche Richtung. Ja, Lavrov hat recht, daran wird sich die EU früher oder später verheben, aber es wird eben mit jedem Tag, den wir warten, schlimmer, weil die Substanz geht. Und die Substanz verlieren heißt, wir haben dann nichts mehr zum Investieren. Es gab ja gerade einen super Return, eine Messe in Berlin, wo die größten Private Equity und Venture Capitalisten dieses Planeten, die sind einmal im Jahr in Berlin, die haben 50 Billionen Dollar unter Verwaltung, unter Management. Und die haben natürlich Interesse an Deutschland. Aber die Deutschen können das nicht bieten, was sie da suchen, also Public-Private Partnerships. Und da muss man auch sagen, jede Art von Struktur zu investieren geht über Luxemburg. Also die Deutschen, das Problem läuft eigentlich immer wieder bei der SPD auf, in diesem Fall bei Lars Klingbeil. Und deshalb nimmt man die EU, nimmt man das, alles, was sie können, ist das Geld abziehen, aber sie investieren eben nicht. Und das wird uns jeden Tag weiter auf die Füße fallen. Und wir hatten ja Emanuel Böminghaus schon angesprochen, da ist das wie ein Wasserfall. Und wie es der Zufall will, kam BMW jetzt gerade mit einer Gewinnwarnung beziehungsweise mit einem realisierten Verlust. Das heißt, die deutsche Autoindustrie ist auf dem Weg, komplett obsolet zu sein, und es geht munter weiter.
Ja, Moment, zur deutschen Autoindustrie würde ich auch noch ganz kurz, wenn du ihn schon erwähnt hast, einen Satz sagen. Das liegt an den deutschen E-Autos. Die sind nämlich ein Ladenhüter, weil China den Reibach macht. Also der Bundesumweltminister Schneider hat sich gerade noch feiern lassen für mehr als 55.000 Anträge dieser E-Auto-Prämie mit einer beantragten Fördersumme von rund 240 Millionen Euro. Aber davon profitieren vor allem chinesische günstige Autos. Die fallen nämlich genau in die Förderklasse, ja, und nicht die teuren deutschen Marken. Also, ja, das haben die was sie auch verdient. Anfassen, ne? Ja, was sie auch anfassen, es ist ein Rockrepier. Da lässt er sich auch noch feiern, dass die Leute mit seiner Förderprämie chinesische Autos verkaufen. Das ist unglaublich.
Ja, in der Tat, wie immer weise ich darauf hin, wer sich für Wirtschaft, für die Details, Hintergründe interessiert und das, was diese Super Return Teilnehmer beispielsweise auch gesagt haben, warum sie gerne nach Berlin kommen, war mein dieses wöchentliches Highlight an den Wirtschaftsinsider-Informationen von Hermann dem Banker, die er ja Woche für Woche im Nackten Geld, unserem freitäglichen Wirtschaftspodcast, unter das Volk streut, also auch unter mich, und lohnt sich da reinzuhören und Dinge zu finden. Und wir müssen auch noch ausführlich über die deutsche Schlusslichtwirtschaft reden, aber vor dem Fressen kommt in dem Fall nicht die Moral, sondern das nackte Überleben. Denn innenpolitisch ist in Deutschland nicht nur die Umvolkung im vollen Gange, sondern auch das, was wir hier im Podcast und einige andere auch schon oft angekündigt haben und was sich wohl noch ins Blutige steigern wird, nämlich der politische Gewaltkampf der abtretenden linken Korruptionsseilschaften, zumindest in Teilen dort, wo sie Angst haben müssen abzutreten. Das ist beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern der Fall, weil in weiten Teilen Ostdeutschlands ja bekanntlich die AfD vor einer absoluten Mehrheit steht, beziehungsweise einer Machtübernahme teilweise vor der absoluten Mehrheit. Im September eventuell durch Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt und irgendwann auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und dort kam es jetzt zu einem blutigen politischen Anschlag. Alexander Wallasch berichtet darüber und hat ein Interview mit einem AfD-Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern. Alexander Wallasch schreibt, in der Nacht zum 18. Juni wurde der AfD-Landtagsabgeordnete und Rostocker Kreisvorsitzende Michael Meister vor seinem Haus in Rostock von zwei unbekannten, vermummten Männern angegriffen. Die Täter beleidigten ihn als AfD-Nazi und verletzten ihn mit einem spitzen Gegenstand am Arm. Stiche in den Rücken wurden offenbar nur durch den Laptop im Rucksack abgewehrt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, sogar möglicherweise wegen versuchten Mordes, schreibt Alexander Wallasch. Das blutige T-Shirt, das blutige Hemd nach diesem Anschlag geht als Meme um die Welt. Auch das von Elon Musk geteilt und kommentiert mit dem Hinweis, dass in Deutschland wirklich ein Überlebenskampf derzeit stattfinde. Also der politische Kampf, der politische Guerillakampf der regimenahen Truppen hat jetzt schon den Zustand erreicht, Milena, von dem wir ja auch hier oft gewarnt haben und den wir kommen sehen, weil es ja offensichtlich ist. Wir mahnen hier nicht im Sinne einer impotenten Rührerei, sondern es zeichnet sich eben ab, dass das immer weiter eskaliert. Und die Gewalt kommt nun, wie oft gesagt, eben von der Seite, nicht von der AfD und angeblich rechtsradikalen Seite, sondern immer weiter von der Regimeseite, die offensichtlich die nackte Panik hat, die Macht irgendwann zu verlieren, so denn die Wahlen stattfinden.
Ja, und das ist Anstiftung im Grunde zur Gewalt, was die Regierungsparteien machen oder auch die, sagen wir mal, die DEP, die gesamten anderen Parteien, die Deutsche Einheitspartei. Diese Entmenschlichung von AfD-Mitgliedern, Politikern und Wählern, ja. Also die werden ja dargestellt als der letzte Dreck, als der letzte Nazi, als vogelfrei. Und das ist wie bei Corona, ja, als die Ungeimpften als Volksverräter und so weiter auch von der obersten politischen Klasse dargestellt wurden. Da kam es auch zu Übergriffen und genauso ist es hier. Also im Grunde sollte sich Oberstaatsanwalt Ploog darum mal kümmern, ja, wie diese Menschen, also wie die Menschen dort draußen aufgehetzt werden. Durch diese Entmenschlichung von AfD-Wählern, Mitgliedern und Anhängern. Das kann doch ganz, ganz böse enden.
Naja, kann nicht nur. Ich würde sogar sagen, das ist ein Auftakt gewesen. Ich weiß nicht, was du erwartest, Hermann, aber wir haben jetzt ja besagten Herrn Siegmund in Sachsen-Anhalt anstehen. Wir haben Björn Höcke in Thüringen, der mit einer riesigen Unterstützung rechnen kann. Wir haben Christoph Berndt in Brandenburg, der vor großen Erfolgen steht, so denn die Hochrechnung stimmt. Und wir dürfen nicht vergessen, bundesweit steht die AfD jetzt in einigen Umfragen bei 29%, in anderen viel optimistischeren aus Deppensicht nur bei 28%. Aber wenn denn der Insasse Deutschlands noch Mitentscheidungskraft bekommt, dann könnte es wohl sein, dass die alten Seilschaften durch neue Seilschaften ausgetauscht werden. Und ich würde meinen, Herr Mann, dass dieser erste offensichtliche Mordanschlag auf einen AfD-Mann war nur der Auftakt eines blutigen Straßenkampfes, den wir sehen werden.
Ja, wenn man das mit Lübcke vergleicht, der immer noch sehr hochgehalten wird und da hieß es, das waren Anschläge von rechts, dann müsste hier die Empörung ja genauso groß sein. Das wird nicht passieren. Wird sich was ändern, wenn die AfD gewählt wird oder die absolute Mehrheit bekommt? Ich würde es mir wünschen, dass sich was verändert, aber ich glaube, es wird zu Terroranschlägen, False Flag kommen, es wird zu auch Demonstrationen innerhalb der Behörden kommen, die einfach nicht das befolgen, was dann vielleicht die Behördenleiter oder was auch immer vorgeben. Das heißt, die AfD hat hier auf jeden Fall einen riesig schweren Stand, bestimmte Dinge durchzubekommen. In jedem Büro bis runter zur kleinen Kommune werden die ganzen Woken sich mit Händen und Füßen wehren. Und das heißt, da bin ich noch sehr skeptisch, weil ich glaube, dass die Gewalt, die kommt, natürlich hier von der linken Seite ausgeht, beziehungsweise es die Verteidigung der Machtfründe sind.
Ja, eben, genau.
Und da ist eben die Frage, gibt es denn Gewalt? Weil sehr viele Antworten, die ich bekomme, ist, naja, die Deutschen trauen sich ja nicht, die würden auch eine Fahrkarte kaufen, um zu einer Demo oder zu einer Revolution zu fahren. Aber von links, die Gewalt ist eben sehr leicht zu entfachen und wir werden das am 4. Juli beim AfD-Parteitag schon sehen. Ich meine, wenn jemand wie der DGB das zahlt und da die ganzen Antifa-Leute hinkarrt und wir einen bekennenden Antifa-Mann in der SPD an der Kasse haben.
Einen?
Also den Hauptkassenmann. Ja, dann muss man sich nicht wundern, aber es wird vielleicht den Leuten, die immer noch, ich glaube, Lena, du in deinen Post nimmst sie gerne Tagesschau-Schläfer, das wird denen verdeutlichen, komisch. Also der ist die AfD unter Druck, aber meines Erachtens ist es leider zu spät, weil die AfD kann nicht in dieser Zeit das Personal beiholen, was sie braucht. Und das wird sehr, sehr schwer.
Das ist in der Tat eine spannende Frage. Was wird mit der AfD dann sich ändern können? Was wird sich tatsächlich ändern? Übrigens eine Frage, die ich mir für eine Reihe vorgenommen habe in den kommenden Tagen. Darüber möchte ich mit euch live sprechen. Also mit den AfD-Fanboys, auch mit den AfD-Hassern und allem, was dazwischen so ist. Egal aus welcher politischen Richtung, aus welcher politischen Ecke. Denn das ist aus meiner Sicht tatsächlich die zentrale politische Frage. Gibt es da Grund zur Hoffnung? Traut man ihr was zu? Kann sie gar nicht? Muss sie unbedingt? Da gibt es alle möglichen Meinung. Lasst uns darüber in Zukunft diskutieren. Bis dahin jedenfalls wissen wir, es brennt so einiges durch aus Angst vor der AfD. Einerseits planen, so die Junge Freiheit, plant die Innenministerkonferenz angeblich den Ausschluss, das erstmalig den Ausschluss eines Landesvertreters im Falle einer AfD-Erfolgswahl. Das kann eigentlich nur Sachsen-Anhalt dann sein, wenn die also einen Innenminister hinschicken, und soll der abgeschnitten werden von dem Austausch von Informationen, der beispielsweise der Landesverfassungsschutz eines anderen Bundeslandes hat. Das wäre schon ein erster Fall. Das wäre, kann man natürlich sagen, ein Hauch von Zerfall der Bundesrepublik, kann man sich ja durchaus wünschen. Aber man könnte natürlich auch sagen, den knallen einfach reihenweise die Sicherungen durch. Und einer, dem tatsächlich die Sicherung amtlich durchgeknallt ist, der es auch genauso sagt, das ist einer meiner Lieblingsfaschisten, nämlich Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, nicht nur amtliche Witzfigur, sondern auch einer der übelsten Corona-Faschisten, als es damals aktiv war. Kretschmer sagte jetzt wörtlich, Milena, du hast es garantiert, die Brandmauer brennt durch. Also bei Kretschmer brennt die Brandmauer durch, da muss es schon im Kopf gewaltig geflammt haben, dass er auch sowas kommt. Die Brandmauer zur AfD, das meint er wohl damit, die wirke nur noch begrenzt und könne ohne politische Kurskorrekturen durchbrennen. Aha, eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt er natürlich trotzdem kategorisch aus, die darf es natürlich auf gar keinen Fall geben, das wäre natürlich das Tor zur Hölle. Aber Herr Kretschmer, kann man glaube ich konstatieren, da lehnen wir uns glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster, Herr Kretschmer, der hat Nerven, also dem gehen die Nerven, würde ich mal sagen, oder?
Ja, der hat natürlich auch einen schweren Stand. Der ist einerseits in der CDU, Brandmauer, ja, und sitzt andererseits in Sachsen, wo die meisten Leute sagen, wir wollen die AfD haben oder wir wollen, dass ihr mit der AfD zusammenarbeitet, ja. Wir wollen einen Wechsel haben. So, das ist sein Dilemma. Und er versucht halt immer, den einen ein bisschen zu gefallen, den anderen, das geht natürlich nicht. Und deswegen wirkt er natürlich wie ein Tölpel.
Nee, das ist er auch. Das ist er auch.
Ja, aber ich denke, die Brandmauer, die ist tot. Also ich meine, die Brandmauer macht die AfD ja stark. Dass das die Leute nicht kapieren, die so für die Brandmauer schreien, das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Ja? Die Brandmauer hat die AfD erst stark gemacht. Ja?
Ja.
Und dann wird sie irgendwann so stark, dass sie nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, wenn zum Beispiel nicht mehr gegen die AfD regiert werden kann, kann in Mecklenburg-Vorpommern passieren, wenn die AfD die absolute Mehrheit bekommt, kann in Sachsen-Anhalt passieren. Ja? Also das Ding ist sowas von tot, das ist genauso tot wie die Depp. Also die Brandmauer ist so tot wie die Depp.
Aber sie haben ja eine neue Verteidigungsstrategie, eine, die sehr, sehr wirksam ist. Diese kleinen TikTok-Videos, die über die CDU-Abgeordneten wie Amthor, aber auch der Körper Klaus Merz, wenn du den siehst.
Aber What a Fool, hast du What a Fool gesehen?
Ja, What a Fool, als er auf YouTube eingezogen ist sozusagen. Yeah. Herr Minister, ja, also
ja,
das
sie,
ist die
ja,
Weiterführung
sie.
Der Brandmauer, genau. Die Weiterführung der Brandmauer ist garantiert durch qualitativ hochwertige TikTok-Videos.
Ja. Unglaublich.
Ja. Also, in der Tat, also die Depp blamiert sich nach Kräften und hat dafür, ja, das ist das Lustige, die haben ja dafür eigene Mitarbeiter, die diese Videos bauen. Und ich frage mich, das frage ich mich jetzt ganz ernsthaft, nein, lacht bitte nicht, nein, ich sehe ja, wie er lacht immer weiter, hör bitte auf zu lachen. Ich frage mich tatsächlich, erinnert ihr euch an den Fall der heimlichen Donaldisten? Wisst ihr noch? Die Donaldisten, sagt euch das was?
Ja, das sagt mir irgendwo was.
Und zwar handelte es sich um ein Untergrundnetzwerk von Donaldisten, ihr könnt ja alle googeln, die es sich zum Sport gemacht haben, im Sinne der großen Donald-Übersetzerin, also gemeint in dem Fall nicht the greatest Donald of all time, sondern der Enten-Donald vom Disney-Konzern, zum Sport gemacht haben, Erika Fuchsartige Hammer-Hammer-Mampf-Gnatz, so hat mein Vater es immer genannt, Hammer-Hammer-Mampf-Gnatz-Dialoge. Er wollte damit natürlich die Comic-Kunst schmähen. Die haben sich zum Sport gemacht, diese Donald-Wendung überall einzubauen. Das kam am Ende heraus, selbst, ich glaube, ein Kulturchef der Süddeutschen und ein Abnahmeredakteur irgendwo beim ZDF und so, also an allen höchsten Stellen waren die, wie so ein geheime Untergrundsekte haben diese Donaldisten also diese Dinge überall eingebaut. Und jetzt frage ich mich, ihr fragt euch bestimmt, worauf will der Mann hinaus, frage ich mich natürlich, vielleicht sind die Social-Media-Jungs der Depp auch solche Donaldisten. Also vielleicht bauen die solche Videos, um die euch auf die Knochen zu blamieren. Weil wenn man sich den neuesten Wadefull anschaut, ja, das kann unmöglich jemand so geplant haben, denken, das ist gut. Das sind eher zugekokste Jungs, die sich sagen, geil, wir verkaufen den so einen Scheiß. Ja. Wir kriegen den dazu, diesen peinlichen Mist zu machen. Und da kommen die vor Lachen nicht mehr ins Schlaf, wenn die mit der Arbeit fertig sind. Das kann ich mir vorstellen. Ihr nicht. Schweigen, okay.
Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie das ernst meinen. Tatsächlich kann ich mir das vorstellen.
Tja. Also es gab ja auch dieses Video von What a Fool, als er in Mexiko war und die drei scharfen Salsa probiert hat. Ja? Und da hat er ja gesagt, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was mich sozusagen zum Schwitzen bringt. Und in der nächsten Folge, die aus Mexiko kam, also ich habe das über die südamerikanischen Kanäle bekommen, war ein Massenprotest, als er in der Botschaft war, dass sie mit Exkrementen die Botschaft beschmiert haben und haben ihr gegen diese Ammoniak-Firma, die aus Deutschland praktisch gefördert wird, protestiert und davon natürlich kein Wort. Und bei dem What a Fool Interview hast du natürlich gesehen, von Deutsche Welle über MDR, über NDR, da waren nur deutsche Mikros. Und da siehst du, die fliegen alle zusammen in dem Flieger, die liegen auch manchmal alle zusammen auf einer Landebahn, wenn es ganz gefährlich wird, wie wir wissen. Und da hacken die solche Sachen aus, weil diese Tanzvideos, die ja teilweise auch Journalisten inkludieren, ich glaube, wie Milena, die meinen das todernst. Die denken wirklich, hierdurch können wir die Brandmauer stützen, weil die wissen, wir sind die Guten.
Ihr Langweiler.
Also ja, weil die denken, dass die Leute doof sind. Da ich glaube einfach, ja, aber die halten alle Leute für noch doofer, als sie sind. Also so doof sind die Leute. Das sieht man an den Umfragen auch.
Deswegen können sie vielleicht doch Donaldisten sein. Also ich bleibe bei meiner Möglichkeit, das kann sich alles um Donaldisten handeln. Wir wissen es nicht, aber ganz zum Schluss, ihr wisst es, müssen wir nochmal auf ein paar Zahlen schauen. Das tun wir zwar auch jeden Freitag sehr ausführlich. Haben wir schon, aber das reicht noch nicht. Ja, Frau Prade, ich scheiße hier mit meinen Zahlen so zu. Ja. Sie wissen ja nicht mehr. Also,
ich will Kaffee.
Das braucht noch. So, denn wenn wir auf die Zahlen schauen, ein paar Meldungen dieser Woche. Die Industriebeschäftigung fällt auf ein 10-Jahrestief in Deutschland, das vermeldet der Deutschlandfunk. Der Chemiekonzern Evonik streicht dabei weitere 3200 Stellen. Das dürfte schon eingepreist sein bei dieser Deutschlandfunk-Vermeldung. Aber in all dem habe ich tatsächlich eine gute Meldung für die vorhin von euch schon angesprochenen Elektroautobesitzer. Vielleicht ahnt ihr es, was ihnen ein kurzes Lächeln zwischendurch wieder auf die Lippen zaubern kann. Denn das Landgericht Wuppertal, so berichtet die Junge Freiheit, hat die Rückgabe eines Elektroautos wegen deutlich zu geringer Reichweite jetzt für zulässig erklärt. Nach Ansicht der Richter kann ein erheblicher Sachmangel vorliegen, wenn die tatsächliche Fahrleistung klar hinter den angegebenen Werten zurückbleibt. Im konkreten Fall bekommt ein Kunde deswegen 39.000 Euro für sein enttäuschendes Fahrzeug erstattet. Der Hersteller versprach eine Reichweite von bis zu 341 Kilometern. Tatsächlich schaffte das Auto bei einer späteren Prüfung nur 282. Also bei eurer ganzen Unruferei, lieber Hermann, es geht doch aufwärts mit der deutschen Elektro.
Chinesisches Auto oder deutsches Auto?
Weiß ich nicht. Stand nicht in dem Bericht.
Ja? Es geht aufwärts. Von 280 auf 312 Kilometer.
Ja, ihr seid aber.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es drückt einfach alles aus, diese 6.000 Euro, weil wenn du ein minderjähriges Kind hast, kannst du 6.000 Euro bekommen. Schneider Carsten, sein Twitter-Handle war früher, oder X-Handle war Schneider Car. Also da war schon prädestiniert, dass er der Verkehrsminister wird. SPD, sie plündern Deutschland und sie machen munter weiter. Also von daher, es gibt nichts Neues. Wir können uns drüber aufregen. Aber sie machen einfach weiter. Und wie hat er auch gesagt, als das Benzin so teuer wurde, ja, es gibt ja eine Lösung. Sie sollen einfach Elektroautos fahren.
Richtig. Also, wenn's Brot alles fresst, endlich Kuchen, ihr undankbaren Insassen. Aber
Die machen weiter, obwohl es mit diesem ganzen Klimascheiß, obwohl es gar nicht mehr nötig ist. Ne? Also wir haben ja kurz geredet, Weltklimarat hat die Klimakatastrophe, das Horrorszenario bereits abgesagt. Jetzt tun die alle so, als ob auch das aktuelle Modell, also das noch im Rennen ist, ganz, ganz schlimm wäre. Was sie allerdings vergessen, ich hatte diese Woche ein Interview mit Energiefachmann Fritz Fahrenhold, der war ja auch mal Umweltsenator in Hamburg. Und er sagt, ja, die reden, jetzt kann immer noch 2-3 Grad. Aber mehr als 1 Grad ist es schon wärmer geworden. Also es geht jetzt noch so um 1 Grad höchstens, laut diesem Modell, weil der Referenzwert ist 1850. Ja, und seitdem hat sich ja schon ein bisschen was getan. 1850 war das Ende der kleinen Eiszeit. dass es dann etwas wärmer wird, ist eigentlich ja, auch Fakte. Nicht besonders verwunderlich. Also, die ganze Welt hat den Klimawandel im Grunde abgesagt. Die Chinesen haben ihre Ziele verschoben, die USA haben ihn komplett abgesagt, Larry Fink und Bill Gates haben in Davos schon gesagt, nee, also mit erneuerbaren Energien können wir kein KI-Rechencenter betreiben, wir brauchen jetzt wieder ne, was Handfestes wie Kohle und so. Ja. Also das ganze Ding ist schon längst kollabiert, die ganze Welt hat sich davon abgewandt, nur Deutschland und Europa machen weiter und crashen ihre Wirtschaft. Völlig ohne irgendeinen Sinn und Verstand. Es wird den Leuten weiter Angst gemacht vor einem Klima, vor einer Klimakatastrophe, die niemals eintreten wird.
Ja, aber das wollen die auch. Das wollen die auch weiter und sie kriegen die Quittung. In Baden-Württemberg beispielsweise, da war ja früher mal Autoindustrie, schreibt Apollo News jetzt, da ist jeder dritte Arbeitsplatz in der Automobilindustrie im Prinzip eingeplant, bis 2040 wegzufallen. Auf eine kleine Anfrage hin zeichnet die Landesregierung Baden-Württemberg damit ein deutlich negatives Bild von der Autoindustrie im eigenen Land. So also die Cem Özdemirisch offizielle Erwartung, was die deutsche Autoindustrie angeht. Aber einen habe ich noch für euch, weil wir haben ja Babsi Baas. Das ist ja bekanntermaßen die dümmste Arbeitsministerin aller Zeiten. Eine Frau, die wirklich die so pratzendämlich ist, anders kann man es gar nicht sagen, dass sie sich in ihrer eigenen Image-Reparatur-Talkshow, die Karin Mörske für sie veranstaltet hat, noch tiefer in ein Loch buddelt. Das muss man erstmal schaffen, absoluter Klassiker. Babsi Baas hat jetzt die Kracher-Idee, um die deutschen Arbeitgeber endlich richtig zu entlasten. Ihr dürft beide einmal raten, was diese Kracher-Idee ist. Hermann, du darfst gerne loslegen.
Bürokratieabbau.
Falsch, Bürokratieaufbau. Babsi Baas hat nämlich neue Arbeitszeiterfassungspflichten auf der Pfanne, die in Zukunft jeder Arbeitgeber ab, ich glaube, 10 Mitarbeitern elektronisch oder in anderer Weise umsetzen muss. Natürlich nur, und jetzt kommt natürlich der Twist dabei, natürlich nur, um mit mehr Bürokratie größere Flexibilität zu schaffen, weil durch die Dokumentation, mehr Arbeitszeitdokumentationspflichten, soll dann in Zukunft die Arbeitszeit auch flexibler genutzt werden können. So geht's nämlich vorwärts, ja. Wenn man kein rechtsradikaler Fake News Verbreiter ist.
Ja. 50.000 neue Plätze geschaffen. Arbeitsplätze beim Staat.
Es gibt bestimmt dann Mitarbeiter beim Staat, die dafür zuständig sind, die Arbeitszeiterfassungsprotokolle zu prüfen. Ja, wetten?
Ja.
Ja, so geht's aufwärts, ihr Lieben. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich fürchte nur noch das, was ich schon so oft gesagt habe. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie beide werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser, Landesverräter wie Olaf Scholz oder Fritz Blackrock oder Staatsterroristen wie Johannes Plog endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Nur wir selbst können es sein, die unser Land von den Syndikaten der EU und NATO oder Vereinten Nationen befreien und sie samt unserer Kolonialherren aus den USA aus dem Land jagen. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Hermann dem Benker und Milena Preradovic. Das war Nummer 247 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.